Also, das wird heute eine ganz simple 10-Punkte-Predigt. Ja, noch lacht ihr. Davor ein kurzes Einsteigen und am Ende ein Angebot für Gebet und Reaktion. Okay. Also erstmal der Einstieg. Christsein ist irgendwie so eine Mischung aus Beziehung zu Gott oder Gottes Beziehung zu uns irgendwie und diesem Ding Glauben. Also wenn ich heute über Glauben rede und was ist Glauben, ne, so, dann gehen wir irgendwie so an das innerste Ding von dem ran zu sagen, so, was ist eigentlich Christsein? Also worum geht's in dieser ganzen Geschichte? Und für alle diejenigen, die denken, dass Christsein auch irgendwie ganz viel mit Ethik zu tun hat, jein. Eigentlich erst in zweiter, dritter Reihe. Für alle, die das verwirrt, vergesst alles, was ihr im Religionsunterricht weitgehend gehört habt. Die Reihenfolge ist irgendwie eine andere. Aber das nur so Vorrede. Ja, gut. Ich habe, wie gesagt, 10 Punkte. Das ist also total übersichtlich. Also auf meinem Zettel ist das übersichtlich. Ne? Also erstens, Glaube heißt, Gott tut was. Gott tut was. Glaube heißt nicht, es gibt Gott. Das glauben viele, das sagt gar nichts. Sondern Glaube ist erst einmal, Gott tut was. Zweitens, nicht jeder Punkt wird so kurz. Zweitens, Gott tut was für mich. Auch das ist ja wieder ein Riesenschritt. Also zu sagen, Gott tut was, ist das eine, aber mit mir hat das nichts zu tun. Glauben ist immer auch die Erwartung, dass Gott was für mich tut, dass Gott was für mich übrig hat. Und das ist das Schöne irgendwie in der deutschen Sprache mit diesem übrig haben, hat ja eine doppelte Bedeutung. Das eine ist, dass es da irgendwie was in seinem Herzen gibt, was auf mich reagiert, wenn er mich sieht, wenn er mich hört. Und das andere ist, dass auf dem reich gedeckten Tisch Gottes offensichtlich ein Teller für mich aufgedeckt ist. Er hat was für mich übrig. Und für mich heißt in diesem Fall auch für uns und auch für diese Welt. Drittens. Warum ist das glaubhaft? Ich glaube, dass wenn man in die Welt reinguckt, dann gibt es Zehntausende von Belege für die Gegenwart Gottes. Also ich glaube, es gibt auch viele Belege dafür, dass Menschen nicht das Beste sind, was dieser Welt so widerfahren kann. Aber wenn man mal die Menschen aus der Rechnung rausnimmt und man guckt sich die Welt insgesamt an, dann ist das Ding irgendwie top gemacht. Also es gibt irgendwie ein Brain, ein Gehirn hinter all dem, der die offensichtlich nicht nur als Ingenieur richtig gut ist, sondern als Künstler alles andere toppt. Ich liebe naturwissenschaftliche Bücher. Ich lese gern irgendwie so Zeug wie, was weiß ich, ne, Bienen in Mitteleuropa und solche Sachen, ja. Und wenn ich sowas lese, dann bringt es mich zur Anbetung. Man kann sowas ja auch lesen und kann dann staunen über die Wunder der Evolution. Das finde ich wunderhaft, dass Leute das können. Ich lese sowas und denke, es ist der Hammer, es ist der absolute Hammer, was Gott so macht, was Gott so tut. Warum ist das glaubhaft? Es ist glaubhaft wegen Jesus. Jetzt ist Jesus, also folgt mir noch die nächsten 30 Sekunden und steigt nicht in dieser Sekunde aus. Jetzt ist Jesus eigentlich ja nicht so was Besonderes. Jesus ist der Startpunkt einer neuen geistlichen Bewegung. Und solche Leute gibt's ja ein paar. Also Mohammed und Buddha und, ne, also gibt's ja verschiedene Leute, die irgendwann mal gesagt haben, wir starten mal was irgendwie so, ne? Also das Besondere an Jesus ist, wenn ich die Bibel richtig verstehe und das, was ich von Gott begriffen habe, das ist sein Tod. jetzt sind andere ja auch gestorben, also auch Mohammed ist gestorben und Buddha ist gestorben und irgendwie so. Ich nehme jetzt mal die beiden so als die klassischen Vertreter irgendwie so. Ich nehme die mal als die Klasse, auch gestorben. Also der eigentliche Unterschied in seinem Tod ist, dass sein Tod für uns geschehen ist. Das ist erstmal nur eine Behauptung, aber es gibt einen Beleg dafür und der Beleg ist die Auferstehung Jesu Christi. Das ist verhältnismäßig kompliziert, das zu verstehen, aber wir kommen da nicht drum rum. Jesus sagt, all das, was mich hier ausmacht, all das, was meine Mission ausmacht, wird letztlich beglaubigt in meiner Auferstehung. Paulus bringt das mal auf den Punkt und sagt, wir Christen, wir sind die elendsten von allen Menschen, also so bedauernswerte arme Tröpfe, ja, so Lappen, ne? Wir sind die bedauernswertesten von allen Menschen, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist. Deswegen sagt Jesus, Johannes 19 ist das, deswegen sagt Jesus, ich habe gesiegt, ich habe bezahlt. Es ist vollbracht, je nach Übersetzung, wie du dir das anguckst. Dieses Wort ist ein tolles Wort, ist eigentlich nur ein Wort im Griechischen, was hier im Deutschen mit diesen drei kurzen Wörtern übersetzt wird. Und man hat das gefunden, also man hat lange nicht so richtig gewusst, was das eigentlich für ein komischer Begriff ist. Also man konnte das irgendwie übersetzen, aber man hat damit nicht so richtig was anfangen können. Bis man gefunden hat, dass, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, 200 Jahre oder so, aber 1700 Jahre hat man gerätselt, die Bibel ist ja schon ein bisschen älter. Ne? Vor ungefähr 200 Jahren hat man gefunden, dass dieses Wort auf Rechnung drauf stand. Also sozusagen, die Rechnung ist bezahlt worden. Das hat man drunter geschrieben, unter Rechnung. Und jetzt, es ist bezahlt. Ist vorbei. Es gibt eine Schuld, die beglichen ist. Das ist das, was Jesus ausruft in seinem Sterben. Es ist vollbracht, bezahlt. Betrag dankend erhalten, steht dann auf unseren Rechnungen drauf. Und die Beglaubigung dafür ist die Auferstehung Jesu Christi. Dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, ist letztlich das, was alles andere, was vorher passiert ist. Sein Leben, sein Predigen, sein Sterben, all diese Dinge sind von Gott. Das heißt, wenn Jesus anfängt, mit mir über Glauben zu reden und mir das zu offenbaren, dann wird es richtig glaubhaft. Viertens. Also es war jetzt drittens, ne? So, also viertens. Gott hat uns nicht gegeben, Augenblick mal, ich muss das jetzt mal hier nach der richtigen Übersetzung machen, ne? 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Warum ist das glaubhaft, dass wir uns an Gott festmachen können? Dass wir damit rechnen können, dass er in unserem Leben was tut? Weil Gottes Geist in uns etwas weckt, nämlich Kraft, Liebe und Besonnenheit. Besonnenheit ist ein Begriff, der in der griechischen Philosophie verhältnismäßig wichtig war. Es war so ein großer Begriff, so von dem, also dahin sollten sich Menschen hinentwickeln. Und das ist eine Provokation, dass ein Paulus kommt und sagt, Besonnenheit, also so das, wo der Mensch sich so hin entwickeln soll im Idealfall, das ist nicht etwas, was wir bekommen aufgrund unserer Anstrengungen und weil wir an uns rumfeilen und all diese Dinge, sondern Paulus sagt, das geschieht durch den Geist Gottes. Und das ist natürlich ein der Welt hingeworfener Fehdehandschuh, eine Provokation zu sagen, so wer hat recht? Und ich glaube, dass Gott an dieser Stelle recht hat. Es ist tatsächlich so, dass Gott etwas in uns wecken kann, das wir mit viel Anstrengung nicht geweckt bekommen. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Besonnenheit könnte man auch übersetzen mit Selbstbeherrschung, aber das würde das irgendwie zu eng fassen in unserem Assoziationsspielbaukasten. Hier in dieser Übersetzung heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. In der Luther-Übersetzung heißt es an dieser Stelle nicht einen Geist der Furcht. Oder In der Elberfelder, das ist so eine Bibel für Besserwisser, in der Elberfelder heißt es noch präziser, nicht ein Geist gegeben wieder zur Furcht. Also was Paulus hier eigentlich sagt, wenn man das ganz präzise fasst, ist, dass er sagt, es gibt etwas in euch, das fürchtet sich. Und jetzt kommt Gottes Geist hinein in euer Leben und dass es nicht wieder etwas ist, was euch zur Furcht bringt, sondern es ist etwas, was euch Kraft und Liebe und Besonnenheit zufließen lässt. Ich kann in meinem eigenen Leben das festmachen. Und wenn wir jetzt hier mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen würden, dann würden eine Menge Leute sagen, bei allem, was ich nicht erlebe, trotz und in meinem Christsein, merke ich im Laufe der Jahre meine Liebe zu Menschen, zu Gott, hat zugenommen. Ich habe heute Kraft für Dinge, für die ich vor Jahren keine Kraft hatte, manchmal schrägstrich gehabt hätte. Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Und tatsächlich, es gibt etwas in mir, das hat mein Leben besser im Griff. Und nicht, weil ich mich sonst viel trainiert hätte, sondern weil Gott mir etwas geschenkt hat. Ich habe das mal als extra fünftes Ding genommen. Warum ist das glaubhaft? Tatsächlich ist es so, dass wir merken, dass die Furcht von uns weicht. Die Furchtlosigkeit nimmt zu. Was eigentlich total untypisch ist. Weil umso älter man wird, desto ängstlicher wird man. Wenn man 70-Jährige dazu bringen will, die eigene Partei zu wählen, dann sagt man mehr Polizeipräsenz. Ja? 20-Jährige kriegst du damit nicht. 20-Jährige kriegst du damit mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Wir springen in die Zukunft. Also irgendwie sowas. Ne? 70-Jährige, die wollen nicht springen und erst recht nicht gesprungen werden. Ne? Normalerweise ist das so, dass man mit zunehmendem Alter mehr Furcht entwickelt. Mehr Zaghaftigkeit entwickelt. Gottes Geist macht uns in einer bestimmten Art und Weise sehr, sehr frei. Und lässt uns, wenn es normal läuft, ich weiß, dass es davon auch Ausnahmen gibt, lässt uns fröhlich sterben. Denn die tiefste Quelle der Angst, wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich die Angst vor dem Tod. Und das ist eine ganz faszinierende Geschichte, dass ich inzwischen viele Christen habe sterben begleiten können, miterleben können, mir habe erzählen lassen können, wo ich sehe, es stirbt sich mit Gott definitiv anders. Und das ist der tiefste Ausdruck von Furchtlosigkeit, die uns geschenkt ist. Furcht, sechster Punkt. Furcht ist auch die Furcht, zu kurz zu kommen. Glaube ist ein Angriff auf die Furcht, zu kurz zu kommen. Zu sagen, ich erwarte etwas von Gott und Gott wird sich um mich kümmern. Ich muss mir nicht Gerechtigkeit schaffen. Ich muss nicht raffen. Ich muss nicht zugucken, dass alles um mich herum irgendwie immer nicer wird. Nein, ich bin angekommen bei Gott als meinem Vater und etwas in mir ist, schönes Bild der deutschen Sprache, ist wie ein gestilltes Kind. Ich mag dieses Bild. Ja, kennt ihr das, wenn Kinder so eigentlich schon schlafen, ja, so wegkippen von der Brust der Mutter, so, ne, vom so halbtot, ne, so vom, das ist das, was Gott uns schenken kann, dass wir nicht mehr Hunger und Durst haben in einer unguten Art und Weise, sondern dass wir, ja, eben nicht mehr Furcht haben, zu kurz zu kommen. Was wir noch alles brauchen, damit wir endlich zufrieden sind, still, gestillt sind. Und für mich, siebtens, heißt Glauben auch, dass wir mit der Furcht vor dem Tod auch ein Stück weit die Furcht vor dem Scheitern verlieren. Denn das ist ja das Spannende, wenn wir unser Leben festgemacht haben bei Gott, wenn wir uns auf Gott werfen und uns an Gott festmachen, dann wird es richtig schwierig, Scheitern zu definieren. Was ist denn dann Scheitern? Was soll dann Scheitern sein? Ist Scheitern, dass du keinen Beruf hast und keinen Beruf findest? Als wenn das dein Gott im Himmel tangieren würde in seiner Liebe zu dir. Ist Scheitern, dass deine Ehe gegen die Wand fährt? Nein, das ist Mist und es tut Gott weh und es tut dir weh. Aber es ändert nichts an seiner Liebe zu dir. Ist Scheitern dann, dass du irgendwelche Stufen hochklimmen wolltest in deinem Leben und hast sie nicht erklommen? Als wenn Gott das beeindrucken würde. Das Erklimmen von Stufen oder das Nicht-Erklimmen von Stufen. Wenn wir bei Gott festgemacht sind, wenn wir ihm glauben, dann gibt es so etwas wie Scheitern nicht. Es gibt Ziele, die wir nicht erreichen, aber ist das Scheitern? Und wir merken, wie dieses sich festmachen an Gott unseren gesamten Wertekanon auseinandernimmt und uns auch zunehmend irritierend auf eine Gesellschaft blicken lässt, die an bestimmten Wertekanons festhält. Scheitern ist in Gott und mit Gott definitiv nicht eine Frage meines Lohnstreifens. Da kann draufstehen, was will. Es ist definitiv nicht der Ausdruck von Scheitern. Erster Johannes 5, 4. Alle, die Gott zum Vater haben, siegen über die Welt. Also, das ist jetzt nicht gemeint im Sinne von Superman oder Iron Man oder Hulk oder so, ne? Das ist auch nicht im Sinne von Putin gemeint. Das ist beispielsweise von einem Jahr leichter gewesen, ne? Obama, da hätten jetzt alle gedacht, okay, das meint er, ne? So vom, also ich meine jetzt nicht die komische Seite, ich meine einfach, ne, am Ende ist man der, der gewählt wird oder so. Sondern das, was Johannes hier meint, ist, die Welt hat nicht mehr Macht über mich. Die gesellschaftlichen Ansprüche haben nicht mehr Macht über mich. Luther übersetzt diese Stelle mit, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Darüber weggesprungen ist. Achtens, was ist Glaube? Glaube ist offensichtlich etwas, was in irgendeiner Form wächst und was auch gar nicht so ganz einfach ist. Ich gehe zu der Stelle, die ich gerade übersprungen habe was ich hier gelesen habe. Die armen Menschen am Beamer. Okay, Matthäus. Im Matthäus-Evangelium wird die Geschichte erzählt, wie Jesus nach seiner Auferstehung zurückgeht zu seinem Vater in den Himmel. Inzwischen waren die 11 Jünger auf dem Weg nach Galiläa, um auf den Berg zu gehen, den Jesus ihnen als Treffpunkt angegeben hatte. Sobald sie ihn sahen, fielen sie nieder und beteten ihn an. Doch einige waren dennoch voller Zweifel. Ich mag diese Passage. Ich finde sie ist eines dieser vielen Belege dafür, wie schonungslos ehrlich die Bibel ist. Die Leute, die die Bibel geschrieben haben, waren Christen und sie hatten echt Interesse daran zu sagen, ey, die Sache mit dem Christsein ist richtig top. Ja? Und dann sind sie aber auch einer anderen Sache verpflichtet, nämlich der Wahrheit. Und die Wahrheit ist schlicht und ergreifend, dass von den 11 Leuten, denen Jesus da am Berg begegnet, einige voller Zweifel waren. Also wenn du hier sitzt und sagst, Sven, irgendwie hast du recht, aber ich weiß nicht so richtig, dann kannst du dir vorstellen, dass du da also auf diesem Berg bist, währenddessen Jesus sich verabschiedet Und du brauchst auch nicht bang nach rechts und links zu gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auch dort jemandem begegnest, der zweifelt, ist gar nicht so gering. Und in diese Situation rein sagt Jesus, als hätte Jesus ihre Gedanken gelesen, offenbart er ihnen seine Autorität. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Dann gab er seinen Jüngern den Auftrag, geht hinaus zu allen Völkern, tut alles dafür, dass die Menschen mir nachfolgen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles, was ihr von mir erfahren habt und was ich euch aufgetragen habe. Und vor allem vergesst eines nie, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Glaube ist etwas Wachsendes. Diese Leute hatten eigentlich alles, um das 100%-Level zu fahren. Die waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und hatten gesehen und erlebt und hatten ihn sogar als den Auferstandenen leibhaftig erlebt, hatten zugeguckt, wie der Auferstandene Jesus in ihrer Mitte ist. Und ja, also ich meine, da gibt es wahrscheinlich einige unter uns, die sagen würden, also wenn ich Jesus so mit meinen eigenen Augen und eigenen Ohren hören und sehen könnte und er würde mit mir am Tisch sitzen und essen, ja, dann, ne? Dann wäre mein Glaube über jeden Zweifel erhaben. Diese Bibelstelle sagt was anderes. Diese Bibelstelle sagt, dass es offensichtlich nicht die Frage nur und hauptsächlich von Sehen und Hören ist. Sondern es ist eine Substanz in uns, die wachsen muss. Glaube. Etwas in uns muss wachsen. Verhältnismäßig glaubhaft gibt es Berichte über diese Leute, die damit auf dem Berg waren, dass diese 11 tatsächlich im Laufe der nächsten Jahre die damals bekannte Welt, also bekannt vom Römischen Reich aus betrachtet, dass die damals bekannte Welt erschüttert wurde durch diese Leute. In denen ist was gewachsen. In denen ist was hervorgekommen. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Neuntens, was ist Glaube? Es gibt eine Geschichte, die habe ich jetzt nicht hier auf dem Beamer, aber die gipfelt dann in Markus 11, Vers 22. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus an einem Baum vorbeigeht, der gerade keine Früchte hat. Das ist übrigens so ein bisschen, das merken wir nicht, wenn wir das in der Bibel so lesen, das ist so ein bisschen so, als wenn wir uns ärgern würden, dass an einem Apfelbaum im März keine Äpfel sind. Ja, die ist also ein bisschen skurril, diese Geschichte. Und da würden wir sagen, Jesus, also ja, der ist immerhin auf dem Land groß geworden. Der müsste eigentlich wissen, wann der Äpfel hängen, ja? So, ist kein Apfelbaum. Also, sie gehen an diesem Baum vorbei und da sind keine Früchte und Jesus verflucht diesen Baum. Und als sie am nächsten Tag vorbeikommen an diesem Baum, ist dieser Baum total verdorrt, tot aus. Eigentlich geht es hier um eine Zeichenhandlung, nämlich dass Jesus dieser Baum steht für das Volk Israel, dass Israel vorbeigegangen ist an der Berufung Gottes für dieses Volk und so weiter. Also da ist ganz viel Zeug drin in diesem Bild. Alles egal. Die Jünger sind entsetzt. Jesu Freunde sind entsetzt. Und ich wäre es auch. Wenn mir das passieren würde, ich würde hier mit irgendeinem Mitchristen durch die Stadt laufen und der würde irgendwie in den Stadtpark reinkommen und würden sagen, hier wachsen ja gar keine Tulpen, verflucht sei der Stadtpark, ja. Und wir würden am nächsten Tag da dann vorbeifahren und wir hätten da so eine Steppe, also vor einem Stones-Konzert, wir hätten also so eine Steppe von verdörrtem Gras, ja. Ey, das wird mich schon irritieren. Ja. Die Jünger waren entsetzt. Sie waren einer Dimension von Vollmacht begegnet, einer Dimension von Kraft begegnet, einer Dimension von Glauben begegnet, die sie nicht kannten. Und Jesus antwortet darauf, und das ist auch wieder, welche Übersetzung und wie und irgendwie so, wenn man das wörtlich übersetzt, ist Jesu Antwort darauf, habt den Glauben Gottes. Also das ist ja so ein Satz wie, hab so viel Kraft wie Gott. Oder hab so viel Kreativität wie Gott. Also ist ja eigentlich so der sicherste Weg in die Depression, irgendwie sich ein Ziel zu setzen, was sowieso nie erreicht wird. Naja, also Jesus sagt seinen Leuten, hab den Glauben Gottes. Und das ist so der Moment, wo ich sagen würde, ey Jesus, diese spezielle Passage, die würde ich von dir gerne nochmal genauer erläutert bekommen. Also nimm dir ruhig ein paar Jahre Zeit, aber ich würde das gern verstehen. Was will der hier eigentlich? Was ich daraus verstehe, also ich verstehe diese Stelle tatsächlich nicht wirklich, was ich aus dieser Stelle verstehe, ist, dass es offensichtlich kein Limit gibt. Es gibt kein Ding, wo wir sagen können, okay, jetzt ist gut. Jetzt habe ich den Glauben, den ich haben sollte. Sondern es ist wie ein Garten, der immer noch schöner werden kann. Es ist nicht ein Haus, das irgendwann fertig ist und jetzt hat man abgeschlossen und alles gut und so, ne, und jetzt kann es eigentlich nur noch hässlicher werden und dreckig und irgendwie sowas. Nein, es ist ein Garten. Ein Glaube, dass das Vertrauen, das ich zu Gott habe, dass die Verbindung, die ich zu Gott habe, hat kein Limit. Deswegen ist es ein todsicherer Satz, wenn du einem Mitchristen sagst, du hast nicht genug Glauben, das stimmt immer. Stimmt immer. Das ist top. Mit dem Satz hast du immer 100 Punkte. Deswegen ist es so ein sinnloser Satz. Hilft gar nicht. Weil ja, das ist ja so wie zu sagen, du atmest Sauerstoff. Ja, das stimmt. Das tut mir leid, ich atme Sauerstoff. So, ne? Also neuntens, ne? Wenn wir über Glauben reden, dann gibt es immer Luft nach oben. Markus 11, 22, hab den Glauben Gottes. So. Was ist Glauben? Zehntens. Glaube, wenn ich das alles mir zusammen angucke, ist immer auch eine Entscheidung. Glaube ist immer auch Geschenk von Gott, aber immer auch eine Entscheidung. Das widerspricht sich irgendwie, ich verstehe es. Aber ich kriege das nicht auseinandergedüdelt. Offensichtlich ist Glaube etwas, was Gott mir schenkt, aber offensichtlich ist Glaube auch etwas, wozu ich mich entscheide. Gegen meinen Unglauben, gegen meine Angst, gegen meine Begrenzung, gegen die Dinge, die so offensichtlich sind, gegen all dies drehe ich mich um zu meinem Vater im Himmel, zu dem Gott, den Jesus mir offenbart hat, zu dem Gott, den der Heilige Geist mir von innen her zeigt, und sag, du hast recht. Und weil du recht hast, will ich darauf bauen und will ich damit weitergehen und will ich meine Schritte tun. Glaube ist eine Entscheidung. Es ist nicht nur eine Entscheidung. Gott muss was schenken. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitzen kann und sagen, ja, jetzt entscheide ich mich für Glauben und dann ist alles Paletti und so. Wir kriegen das nicht auseinander. Wenn wir das jetzt versuchen, irgendwie in ein stimmiges System zu packen, dann klingt das zwar total gelehrt, aber das ist Blödsinn. Es ist beides. Aber was wir tun können, was wir jetzt tun können, ist, sich zu entscheiden. Zu sagen, Gott, ich will dir glauben. Und es geht jetzt nicht darum, dass du da mit Gott rumdiskutierst und ihm erklärst, warum du nicht glaubst und irgendwie so. Das weiß er ja alles. Das kennt er ja alles. Er weiß, was dich zu den anderen da, zu den Elfen stellt und sagt, ja, das habe ich alles irgendwie auch gesehen und erlebt und irgendwie sowas. Aber das weiß er alles. Aber es gilt weiterhin Gottes Einladung, dass er kommt und dir sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er streckt dir die Hand entgegen und sagt, vertraust du mir oder nicht? Und dann wird es irgendwann ganz simpel, dass wir Ja sagen oder Nein. Vertraust du mir? In diesem Sinne lade ich euch ein. Ich werde jetzt gleich beten und werde im Gebet immer mal wieder auch Pausen machen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr in diesen Pausen hinein im Stillen Gott euer Herz hinlegt. Euch entscheidet. Euch positioniert. Wieder im Glauben, im Vertrauen, dass Gott etwas schenkt. Jesus, danke für alles, was du uns gesagt und gezeigt hast, dass wir in dir etwas verstehen können vom Herzschlag des Vaters im Himmel. Und wir bitten dich jetzt, nimm uns an die Hand. Führ uns und leite uns. Komm, Heiliger Geist. Entkleide uns von Furcht. Komm, Heiliger Geist, schenke uns Kraft und Liebe und Besonnenheit. Wir legen dir unser Herz hin und wir bitten dich, wecke du Glauben in uns. Wir bitten dich, wenn die nächste Herausforderung dieser Welt kommt, dass nicht die Welt uns überwindet, sondern dass wir die Welt überwinden. Gott, wir brauchen dich, um deine Herrschaft, dein Wesen, deinen Herzschlag in diese Gesellschaft reinzutragen. Wir brauchen dich, dass diese Gesellschaft nicht ihre Werte und ihren Herzschlag und ihre Herrschaft hinein in unser Herz trägt. Erbarm dich über uns. Und ich möchte dich jetzt bitten für alle diejenigen, die an der Frage von Tod und Auferstehung Jesu Christi etwas ahnen, aber unsicher sind. Herr, ich möchte dich bitten, offenbare dich als der auferstandene König dieser Welt. Übermorgen und morgen und jetzt. Dein ist die Herrschaft. Vor dir beugen wir unser Leben. Amen.